Okay, Dirk, ich will mit dir gerne sprechen über die Geschichte einer Demonstration, die am 3. Oktober 1990 in Berlin stattgefunden hat. Halt's Maul, Deutschland, es reicht. Bevor wir auf die Demo selber zu sprechen kommen, vielleicht so ein bisschen die Vorgeschichte würde ich da gerne mit dir einkreisen und vielleicht auch so ein bisschen schauen, wie ist das bei dir persönlich gewesen? So wie ich dich jetzt einordnen würde, würde ich erstmal denken, okay, du hast dich bewegt in einem Umfeld von Punks, von Autonomen in Kunstzusammenhängen, Piratenradio hat eine Rolle gespielt. Wie würdest du das denn beschreiben? Was war das für eine Szene? Für ein Umfeld, in dem du dich in diesen Wendejahren da bewegt hast?
Im Herbst 89 haben ja viele von den damals bis dahin existierenden Oppositionsgruppen ihre Arbeit mehr oder weniger eingestellt oder sind in neuen Gruppen aufgegangen, zumindest was Berlin betrifft. Und ich war bis dahin bei der Kirche von unten und im Friedensfelder Friedenskreis aktiv. Feuermelder will ich deshalb sagen, weil bei diesen zwei Gruppen gab es dann ja auch Zeitschriftenprojekte, bei denen ich beteiligt war. Das war Friedrichsfelder Feuermelder und bei der Kirche von unten, da haben einige Leute dann ab 88 die Antifa Ostberlin, Autonome Antifa Ostberlin gegründet, wo ich mitgemacht hatte. Und wir hatten ja auch eine Zeitschrift mit drei Ausgaben, Antifa Infoblatt aus Berlin herausgebracht. Und die meisten Gruppen, also Kirche von unten und Umweltbibliothek, die gab es noch so ein bisschen, aber alle anderen haben eigentlich im Sommer aufgehört, wo dann die neuen Organisationengruppen sich gegründet haben. Und wir haben dann, waren dann so Mitgründerin von Initiative Vereinigte Linke in Berlin. Und Autonome Antifa gab es auch noch, weil die, na, ich würde sagen, vielleicht so bis 91 oder so, die ist dann in anderen Gruppen noch aufgegangen. Und dann ab Anfang 90 gab es eben die ganzen daran auf die leeren Häuser. Und da war ich auch mit beteiligt bei einem Hausprojekt im Prenzlauer Berg am Kollwitzplatz. Also das lief dann alles so parallel. Also ich war dann auch im Herbst 89 der Mitgründer von Zeitschrift Telegraph. Bis heute bin ich Redakteur dort. Also es sind so einige Sachen, die so nebenbei gelaufen sind, parallel, die sich überschnitten haben. Und eigentlich April, es war eigentlich schon eher, aber dann auch spätestens ab April, März, April 1990 gab es viele Nazi-Überfälle auf Projekte, Hausprojekte oder neue alternative Cafés oder so, wie das in anderen Städten muss noch war. Und wo dann die Antifa auch aktiver wurde. Und eigentlich war dann die Arbeit bei der Initiative Vereinigte Linke, hat man dann auch gemerkt mit den Wahlen im Frühjahr 1990, dass sie ja nicht so viele Leute irgendwie begeistert hatte und nicht so einen großen Zuspruch bekommen hat, wie die neuen anderen Gruppen ja auch. Und trotzdem, obwohl die im Nachhinein, müsste man ja dann genau an diesem Punkt dann gesagt haben, ja, was bringt das alles überhaupt? Also wenn so eine große Mehrheit die AfD 1.0, also die Allianz für Deutschland, wie sie damals hieß, CDU, DAA, NSU und so weiter, gewählt hat. Warum macht man sich dann noch irgendwie irgendwelche Illusionen und versucht, mit irgendwelchen kleinen linken Gruppen oder Demonstrationen oder Hausprojekten und so weiter dagegen zu halten? Das war dann, ist eigentlich ein Disput, der bis heute anhält. Hatte das Sinn gehabt? Hättet ihr nicht lieber damals was anders machen müssen? Also verstärkt jetzt meinetwegen dann in die Betriebe reingehen sollen. Das war ja dann auch immer die Illusion von Vereinten Linken. Wir gehen jetzt in die Betriebe rein. Da gab es ja vielleicht 5, 6 Leute, die es wirklich gemacht haben. Aber da sie vorher nicht in Betrieben waren, ist es natürlich auch nicht möglich gewesen, danach dann in die Betriebe zu gehen. Die wurden ja dann auch immer weniger durch Treuhandschließung und so weiter. Aber es war eigentlich dann für uns mit eines der wichtigsten Themen irgendwie 1990 dann so gegen die beginnende Nazi-Geschichten da irgendwie was zu machen. Obwohl ich, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt alte Telegraph-Hefte angucke, ist ja am Anfang 90 ja auch fast jede Woche erschienen, ging das auch alles nebeneinander. Also wenn gerade heutzutage wird ja oft immer dann wieder diskutiert, Klasse oder dann jetzt gerade bei den Auseinandersetzungen mit Black Lives Matter und so weiter, wo sie sagten, ja, das Kapitalismuskritik ist wichtiger als sowas. Und dann von Haupt- und Nebenwidersprüchen gesprochen wird. Und damals lief aber alles gleichzeitig. Also da waren dann Betriebsbesetzung, dann waren dann Anti-AKW-Aktionen, dann waren dann irgendwie Sachen gegen neue Umstrukturierung der NVA oder Polizei und mit den Häusern und so weiter und so weiter. Es gehört eigentlich alles zusammen und ich finde das nach wie vor wichtig und eigentlich auch heute wichtig. Wo aber dann absehbar war, wohin die Reise ging, also das sind doch die Mehrheit auch in der Bevölkerung im DDR, den Anschluss an die BRD wollte. Wir hatten einmal, da war ja Kohl dann im Dezember 89 nach Dresden gekommen, wo so der erste große Jubelfeier mit Helmut Kohl in Dresden stattfand. Da hatten wir noch eine ziemlich große Anti-Kohl-Demo in Berlin organisiert, wo das Spektrum ziemlich breit war. Also das ging bis in die Bürgerbewegung hinein und die neuen Parteien und so weiter. Und das war eigentlich so der letzte große Demonstration in dieser Breite, finde ich. Ja, und im Sommer 1990 war dann eben war ein wichtiges Zentrum von den Nazis ja in der Weidlingstraße mit besetzten Häusern in Lichtenberg, wogegen dann Aktionen liefen, eine große Demonstration in Lichtenberg auch im Sommer. Naja, und wo das dann irgendwie alles klar war, dass am 3.10. der Anschluss stattfinden sollte, hatten wir uns dann mit Westgrupp zusammengetan und dann überlegt, eine große Demonstration, oder es hieß dann auch Aktionstage, während die Sachen, die drumherum liefen, jetzt nicht so erfolgreich waren. Es gab also auch 1990 bis 91 schon noch eine intensive Zusammenarbeit von linken, radikalen linken Gruppierungen, Einzelpersonen aus West- und Ostberlin. 1. Mai zum Beispiel 90 und dann eben die Lichtenberg-Demo und dann die 3.10. Demo. Es wurde dann bei den, früher war das ja so, da gab es immer dann die VVs, irgendwie Demo-Vorbereitungen, wo dann irgendwie auch ziemlich viele Leute, also schon teilweise 100 Leute dann da waren, wo dann diskutiert worden ist, wie soll jetzt eigentlich die Demo heißen, wo dann über Inhalte, Flugblätter und so weiter diskutiert worden ist und so. Statement, ja, und das war schräg und auch verschiedene Vorschläge. Also zum Beispiel nie wieder Deutschland, das kam ja dann später, ist eigentlich schon geläufige Parole gewesen, die dann vor allem von der radikalen Linken großgeschrieben in Frankfurt am Main und so weiter immer benutzt worden ist. Das ist aber dann irgendwie da bei der Demonstration für den 3.10.1990 in Ostberlin dann nicht durchgekommen und darum hieß die jetzt so ein bisschen komisch, Deutschland halt's Maul, es reicht oder so. Und dann gab es dann auch so eine Besonderheit zu der Demonstration. Wir hatten Anfang oder Frühjahr oder wann auch immer aus dem Westen einen Lautsprecherwagen geschenkt bekommen. Also es ging eigentlich dann über die Umweltbibliothek. Eigentlich hat die Umweltbibliothek das bekommen. Und der wurde dann auch benutzt bei den ganzen Demonstrationen, ja, auch bei den Hausbesetzerinnen-Demonstrationen 1990 und bei anderen. Und der wurde dann auch am 3.10.1990 bei der Demo benutzt als Ostlautsprecherwagen. Und dann gab es gleichzeitig den üblichen Westlautsprecherwagen, der mal so über Meringhof und so weiter lief. Und da gab es dann auch dann die Blöcke, also sozusagen den Westblock und bei unserem Lautsprecherwagen dann den Ostblock.
Du gehst jetzt schon in die Details von der Demonstration am 3.10.1990. Ich würde vielleicht auch nochmal einen Schritt zurückgehen, um so vielleicht auch sozusagen für die Leute, die diese Geschichte noch gar nicht so detailliert kennen, das so ein bisschen nachvollziehen zu können, weil du hast das jetzt in deiner Erzählung auch schon sehr vom Ende her angegangen, nämlich eben 89, Herbst 89, viele Initiativen, viele ehemalige Oppositionsgruppen sind eigentlich schon am Ende und dann ist eben die Frage, wie geht es weiter? Vielleicht den Schritt da nochmal davor, weil es ist ja die Rede von einer Opposition, die nicht unbedingt die Parolen mitträgt, die dann ja bestimmt werden. Am Anfang sind es ja viele Gruppen, die einen progressiven Aufbruch wollen, die gegen die DDR sind als ein verknöchertes und autoritäres System, die aber überhaupt gar nicht unbedingt die Wiedervereinigung wollen, sondern wahlweise einen reformierten Sozialismus oder einen dritten Weg oder was ganz anderes, anarchistische Perspektiven und so weiter. Und dann kommt es aber eben ja sozusagen zu diesem Umkippen und es geht eben in diese ganz andere Richtung und irgendwann sind die Weichen für die Wiedervereinigung gestellt. Gab es für dich einen Punkt, wo du festgestellt hast, okay, hier gibt es ein Umkippen von Teilen der Bewegung oder hier biegt das Ganze in eine Richtung ab, die ich nicht mittragen möchte?
Naja, also es gab im Vorfeld, in den Jahren vorher immer schon merkwürdige Dinge. die dann auch innerhalb der Oppositionsszene in Berlin kontrovers diskutiert worden sind. Das Beispiel hat sich dann Rainer Eppelmann, der damals Pfarrer war in der Samariterkirche und der dann später in die CDU eingetreten ist und auch ein paar Posten hatte. Er war früher eigentlich so Pazifist gewesen und Wehrdienstverweigerer und hat auch Wehrdienstverweigerer unterstützt in der DDR. Der war ja dann 1990 so der erste Kriegsminister in der neuen Regierung, was völlig absurd war. Und der hatte dann manchmal so merkwürdige Kontakte im Westen gehabt, also wo dann bestimmte Leute, man muss sich ja so vorstellen, dass es, wenn Oppositionsgruppen in der DDR, die hatten ja auch immer Westkontakte und es gab ja völlig verschiedene. Also es gab ja, wie zum Beispiel mit dem Schwarzen Kanal, mit dem Piratensender 1986, Zusammenarbeit von linken Oppositionsleuten und radikalen Linken in West-Berlin, die dann ja den Sender installiert haben im Wedding. Es gab aber dann ja auch so Kontakte, wo dann Zeitschriften, Bücher und so weiter in den Osten kamen und die Umweltbibliothek und dann auch andere ähnliche Orte in der DDR, die wurden ja dann gut bestückt und da gab es immer so Kontakte und jeder hatte so, also die Grünen waren sehr eifrig mit ihren Kontakten in die DDR. Es gab aber auch schon, was immer dann vergessen wird und heute auch immer noch vergessen wird, schon auch radikale Linke, die der autonomen Szene zugehörig sind und sich fühlten damals, die hatten schon auch eifrige Kontakte in die DDR gehabt zu Leuten aus der Opposition und haben sie unterstützt. Und jedenfalls hat Rainer Eppelmann mit Vertretern seines damaligen Friedenskreises Samariter sich mit CDU-Leuten, West-CDU-Leuten in Ost-Berlin getroffen. Und da gab es dann irgendeinen ziemlichen Aufschrei in den anderen Oppositionsgruppen. Und er und der Friedenskreis ist dann mehr oder weniger eigentlich auch so aus den Zusammenhängen der anderen rausgekickt worden. Also selbst dann die dann Initiative Frieden Menschenrechte hießen, die wollten dann auch nicht so sehr mehr mit ihm zusammenarbeiten. Es gab einen anderen Punkt, da gab es Leute aus der Opposition, die auch schon länger aktiv waren, die wollten ein Menschenrechtsseminar initiieren und durchführen in Friedrichsfelde in der Kirchgemeinde. Und die haben sich dann im Vorfeld, also da durfte auch nicht, dass sie eigentlich mehr oder weniger verboten worden mit Druck durch den Staat, die haben sich im Vorfeld die Vorbereitungsgruppe dann gespalten in Initiative Frieden, Menschenrechte und Gruppe Gegenstimmen. Und Gruppe Gegenstimmen, das waren dann Leute, Marxisten aus der Opposition und die Gruppe Initiative Frieden, Menschenrechte, das waren die schon so bürgerliche Freiheiten und was ist im Westen möglich an Freiheiten und so weiter, das stark in den Vordergrund gestellt haben. Während Gegenstimmen immer das Soziale und eine sozialistische Gesellschaft als irgendwie Möglichkeit, dass die Menschenrechte auch da erfüllt werden können, in Betracht gezogen haben. Also solche Differenzierungen gab es dann schon auch in Diskussionen. Es gab aber dann bei den neuen Gruppen, im Sommer 1989 keine einzige Gruppe, die die Abschaffung der DDR oder die kapitalistische Marktwirtschaft oder so weiter gefordert haben, sondern in allen Gründungspamphleten stand irgendwas vom demokratischen Sozialismus. Jetzt gibt es einige von denen, die in den Gruppen aktiv waren damals, also demokratischer Aufbruch oder Demokratie jetzt oder andere, die im Nachhinein jetzt woanders gelandet sind und sagen, ja, das haben wir damals nur reingeschrieben, weil ja nicht mehr möglich war und das so der erste Schritt war zur Öffnung und so. Aber trotz alledem hat niemand von Wiedervereinigung und in einigen Deutschland gesprochen und ich war selber mit anderen Leuten im Herbst 1989 in Litauen, in Vilnius. Und da gab es dann dort auch sowas wie schon so ein Haus der Demokratie, wo also Oppositionsgruppen da ihre Büros hatten. Und da sind wir das erste Mal konfrontiert worden damit, dass die sagten, so, bei euch ist ja jetzt bestimmt die Forderung Einheit von Deutschland. Und wir haben die groß angeguckt und dachten, hä, wieso, wie kommt auf sowas? Also da kam dann plötzlich aus Osteuropa, und da muss man auch sagen, die hatten dann eine USA-Fahne in ihren Büros hängen und Ronald Reagan-Bilder und so weiter. Also die waren völlig anders drauf. Und ich denke schon, dass auch so ein was Spezifisches in der DDR in der Opposition schon war, dass es in der großen Mehrheit um demokratischen Sozialismus ging und auch ein Versuch in der DDR und als DDR, ja, mal was zu versuchen, was anders zu machen.
Du hast gesagt, im Frühjahr 89 gab es keine einzige oppositionelle Gruppe, die die Wiedervereinigung gefordert hätte. Dann haben sich die Ereignisse trotzdem relativ schnell in einer sehr großen Geschwindigkeit ja überschlagen. Also der Mauerfall 89, dann im Frühjahr 1990 die Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion und dann eben schließlich im Herbst 1990 der Einigungsvertrag. Das heißt, es war klar, die Wiedervereinigung wird kommen. Und dann eben sozusagen, was ja auch der Anlass der Demonstration dann gewesen ist, die Feierlichkeit für die Wiedervereinigung werden auf den 3. Oktober 1990 gelegt. Und jetzt kommt es eben in dieser Situation zu einem Bündnis von radikalen Linken. Du hattest das gesagt, zusammengesetzt aus Ost und aus West. Verschiedene Gruppen, die sich da zusammengetan haben mit großen Vorbereitungstreffen. Titel der Demonstration lautete jetzt Halt's Maul, Deutschland, es reicht. Eine sehr eindeutige Ansage als Demo-Motto. Was waren denn die damit verbundenen Forderungen? Was waren die Inhalte, die da rübergebracht werden sollten?
Da gehe ich jetzt nochmal ein paar Wochen zurück. Und zwar, was mich jetzt überrascht hat, ich habe irgendwie in den Büchern von Max Czollek zur Gegenwartsbewältigung, sein aktuelles Buch, schreibt er, dass für ihn irgendwie Fußball-Weltmeisterschaft in der Bundesrepublik, also wann war die, 2000, irgendwas, so ein Wendepunkt war, wo plötzlich ganz viel mit Deutschlandfahnen rumgelaufen sind und so ein patriotisches Getümmel. Und da habe ich mich dann gewundert und dachte, na gut, das ist vielleicht ein bisschen jünger und so, aber für uns war das ja schon 1990, es war im Sommer, da war Fußball-WM. Und da sind irgendwie in Ost-Berlin irgendwie Tausende von Autos mit Deutschlandfahren rumgefahren. Und da gab es schon öffentliche Leinwand vom Dom, wo Fußballspiele übertragen worden sind. Und ich kann mich noch so an Szenen erinnern, wo dann so eine riesen Kolonne mit Stau sich langsam nach dem Spiel raus in die Neubaugebiete wälzte, so die Karl-Marx-Allee und Frankfurt-Allee dann raus zu Lichtenberg, Marzahn, Hohenschönhausen, Hellersdorf und so weiter. Und die ganzen Leute von den besetzten Häusern, Mainzer Straße, Kreuziger Straße und so weiter, die standen alle an den Ecken zur Straße und haben sie mit Böller beworfen, mit Steinen und geschimpft und Transparente gehalten und so weiter. Und das war für uns auch schon so ein Tag, wo das komplett sichtbar war. Weil wir sind ja noch anders gewesen als Dresden, muss man auch, oder Leipzig muss man auch sehen. Also die ersten Deutschlandfahnen sind in Berlin ja ganz spät bei den Demonstrationen aufgetaucht. Und wir haben bei den ersten, das war die Demonstration, wo der Runde Tisch das erste Mal getagt hat, da gab es eine Demonstration dahin und da tauchten plötzlich 5 Deutschlandfahnen auf. Und da gab es sofort Auseinandersetzungen. Wir wollten die dann noch runterreißen und den wegnehmen. Und da gab es dann so Vermittler, die sagten, ach, lass doch mal oder irgendein Kram und so. Also in Berlin ging das alles später los. Nazis ist jetzt noch was anderes. Aber jetzt die normalen Sachen, mal in Anführungsstrichen CDU-Wähler, die auch so das Patriotische entdeckt haben oder so weiter. Und das war für uns dann auch völlig merkwirdig, weil man muss ja wissen auch, dass im Frühjahr 1989 bei den Wahlen, bei den letzten Wahlen in der DDR, wenn wir die Wahlfälschung, die es dann gab, abziehen, also die und die exakten Zahlen dann jetzt angucken wird, dann sind 80% dann Leute, die zum Wahlgang sind, DDR-Bürger, haben für DDR und für die Regierung und so weiter abgenickt. Und genau ein Jahr später ist so komplett alles anders. Und das war schon auch schwer nachvollziehbar. Ich sag, was ist jetzt mit denen passiert irgendwie und so weiter. Und wir waren dann ja schon die Minderheit, die eigentlich komplett im falschen Land waren. Also das war dann nicht mehr eigentlich unser Land. Und es ging aber auch dann immer darum, Leute auch mit denen sich zu solidarisieren oder denen es noch schlimmer und schlechter ging, wie jetzt die Vertragsarbeiterin aus Vietnam oder Mosambik oder Kuba und so, die das sofort schon gespürt haben. Es gab ja auch immer die Fußballspiele im Prenzlauer Berg vom BFC, wo dann die ganzen Nazi-Hools immer zum Alex gezogen sind und an der Schönhauser 20 vorbei in das besetzte Haus angegriffen haben, auf dem Alex dann Nicht-Deutsche gejagt haben und so weiter und so weiter. Und das war schon, muss man sagen, eine Abwehrreaktion, dann auch mit 3.10. und auch die Forderungen, Also es war jetzt keine Forderung, die jetzt wirklich irgendwie realisiert werden hätte können, sondern das war eigentlich nur Brust raus, nochmal schreien und zu sagen, nee, es gibt doch Leute, die wollen das so alles nicht.
Wir haben vor dem Interview auch schon über diese Demonstration gesprochen am 3.10. und du hast mir gesagt, also 1990, und du hattest mir gesagt, diese Demo, das war sozusagen dein erster intensiverer Kontakt mit den BRD-Bullen gewissermaßen. Also es hat ja tatsächlich dann heftige Auseinandersetzungen gegeben. Wie ist es denn dazu gekommen? Wie ist die Demo letztlich verlaufen?
Na, die lief von Kreuzberg, vom U-Platz dann und sollte am Alexanderplatz enden. Es war da irgendwie damals, der fand aber nicht statt, aber auch im Vorfeld angekündigt worden von den rechtsradikalen Partei Republikaner, REP, dass die auch eine Kundgebung am Alexanderplatz machen wollten. Deshalb ist der Endpunkt dann dorthin verlegt worden. Und ja, mit den Zahlen weiß ich auch nicht ganz genau, aber ich denke, ich würde mal sagen, so zwischen 20.000 und 30.000 Leute sind mitgegangen. Und wir hatten so verschiedene Redebeiträge, also manchmal, also wie gesagt, zwei Lautsprecherwagen, einer war vorne und einer mehr hinten und unser, der aus dem Osten, war hinten. Manche Redebeiträge wurden dann bei beiden Lautsprecherwagen gehalten, weil es ja so, wer das kennt, bei großen Demonstrationen hört man ja eigentlich wirklich nur das, was am Lauti drumherum passiert, also so 50 Meter oder vielleicht maximal noch 100 Meter, wenn es eine gute Anlage ist. Aber wenn du weiter weg bist, hörst du das ja gar nicht mehr. Da macht es eigentlich Sinn, den gleichen Redebeitrag so zweimal zu halten, in verschiedene Enden der Demonstration. Und du hast dann gemerkt, dass es waren das erste Mal die Westberliner Polizeieinheiten auch im Einsatz. Und das, wo es dann in den Osten ging, wurden die auch immer aggressiver. Und wo dann so langsam so am Place der Republik vorbeiging und dann Richtung Alexanderplatz, war es schon eine aggressive Stimmung. Und die hatten dann so 200 Meter vom Alexanderplatz, also vom Endpunkt, unseren Lautsprecherwagen massiv angegriffen und mehrere Leute vom Lautsprecherwagenschutz verletzt, weil also der Anlass oder der Auslöser war, dass sie irgendwie keine Kunstfreiheit akzeptieren konnten und deshalb auf ein bestimmtes Lied Hero de Zora so vehement aggressiv reagiert haben, dass sie darauf geprügelt haben, wie nichts. Und das war ja dann auch so genau ein Jahr später, was wir dann auch danach dann, also die Demonstration ging dann weiter bis zum Alexanderplatz, wo es dann komplett eskalierte und die Demonstration aufgelöst worden ist und dann zur Auseinandersetzung mehrere Stunden lang gab. Wir haben dann in den 200 Meter, die wir weitergefahren sind, dann auch eben gleich dann darauf hingewiesen, dass ein Jahr davor, am 3. Oktober 1989 in Dresden, es schon mal so einen Vorfall gab, dass Polizisten damals der DDR auf Demonstrantinnen eingeprügelt haben, die sich am Hauptbahnhof getroffen haben. Und jetzt genau ein Jahr später passiert das Gleiche wieder mit anderen Uniformträgern und anderen Polizisten aus einem anderen Land, die jetzt auch hier sind. Und man sagt, jetzt sind wir komplett angekommen und jetzt ist auch, wie manche dann so sagt, jetzt ist der kurze Sommer oder das kurze Jahr der Anarchie endgültig vorbei.
Nun gab es ja zum Zeitpunkt der Deutschland-Halts-Maul-Demo schon einen unabhängigen Untersuchungsausschuss zu den Ereignissen am 7. und 8. Oktober 1989, also ein Jahr zuvor in Berlin. Da war ja die Gewalt auch von Sicherheitskräften der DDR ausgegangen und das sollte aufgearbeitet werden. Ihr habt euch damals an diesen Untersuchungsausschuss gewandt. Wie waren denn die Reaktionen?
Ja, wir hatten ja dann, es gab ja den Ermittlungsausschuss, wo es auch Ermittlungsausschuss Ost und West gab. Es gab den üblichen Mehringhof, Kreuzberg. Und da es lange gedauert hat, bis die Telefonleitung ganz normal zwischen Ost und West hin und her ging, hatten wir dann noch so ein Büro aufgemacht in Ost-Berlin als Ermittlungsausschuss Ost. Also wobei bestimmte Demonstrationen ging dann bis zur Mainzer Straße oder so weiter, Räumung dann im November, dann auch der Ermittlungsausschuss Ost arbeitete, bevor wir dann beide zusammengeschmissen haben. Und die haben dann auch gefilmt, also es gibt also dann auch so die ganze Demo immer abgefilmt und auch die Ausschreitung und die Angriffe der Polizei. Und wir hatten sozusagen Videomaterial zum Vorlegen, also so Beweismaterial und Protokolle von den Geschädigten, die dann teilweise auch im Krankenhaus behandelt werden mussten vom Lautsprecherwarnschutz. Und damit sind wir dann zu der Untersuchungsausschuss oder wie auch immer in der Sophien-Gemeinde. Da waren dann Christa Wolf und Christoph Hein und der Pfarrer Passauer und andere Leute drin, die eben seit einem Jahr immer noch tagten und haben dann das vorgetragen und natürlich so mit, wir kommen aus der DDR-Opposition, wir waren teilweise am 7. 8. Oktober auch betroffen von den Übergriffen der DDR-Polizei und jetzt ein Jahr später haben wir sowas wieder erlebt und wir haben sie aufgefordert, dass sie den Untersuchungsausschuss weiterführen, auch zu diesen Angriffen der Polizei. Und dann haben sie sich kurz ohne uns beraten und dann gesagt, na, das machen sie dann nicht. Und das haben sie jetzt abgelehnt, weil sie wollen sich auf die 7.8. Oktober 89 Geschehnisse konzentrieren. Ja.
Also
damit war das auch erledigt, dass du dann noch so eine Unterstützung aus so einem Spektrum bekommen hast. Also selbst die Tageszeitung nach dem 3. Oktober 90 haben selbst die Taz kaum kritisch drüber berichtet oder das so in so einem großen Thema gemacht. Das war dann nur so eine Randerscheinung irgendwie, dass es eben dann Auseinandersetzungen und Nachtdemonstrationen am Alexanderplatz gab.
Wie ist es denn für euch oder für dich nach dieser Demonstration weitergegangen? Also ist das eine Zäsur gewesen? War es vielleicht eine Erfahrung von Niederlage? Also wie ist es mit der Bewegung weitergegangen nach diesem 3.10.1990?
Also war jetzt ja nichts Überraschendes, ne? Also wir kannten ja seit Jahren alles, was auch im Westen passierte, auch bei Auseinandersetzungen mit Demonstrationen, mit den Räumungen und teilweise mit auch Toten, die es gab bei Räumungen irgendwie in West-Berlin oder in der Bundesrepublik im Umfeld von Demonstrationen. Das war ja jetzt alles überhaupt nichts so Überraschendes, auch wo wir zum 1. Mai 1990, also ein Teil von uns, weil wir hatten selber dann so ein Fest am Kolbertsplatz gemacht, aber ein anderer Teil, da ist dann zu der revolutionären 1. Mai-Demo nach Kreuzberg und da gab es ja noch so ein bisschen komische Grenzposten. Also normalerweise musstest du ja da noch irgendwie deinen Stempel zeigen oder was auch immer. Jedenfalls wurde da der Grenzübergang dann in der Nähe, also Heinestraße beim Moritzplatz gestürmt von denen, die dann irgendwie aus dem Osten rübergekommen sind. Und da hat die Polizei auch schon sofort mit Knüppel raus und mit Tränengas und so weiter. Also es waren alles Erfahrungen, die wir kannten. Wir waren ja auch vor dem 3.10. im Westen bei Demonstrationen mit beteiligt. Deshalb war es jetzt nicht so, wo du sagen kannst, das ist jetzt so ein Ereignis, wo man jetzt neu nachdenken muss oder eher war das schon, denke ich mal, so ein Schock und dann auch so, wo sich ein bisschen was geändert hat, dann einen Monat später nach der Räumung der Mainzer Straße, weil das schon ein großer Einsatz war, den es so auch in der DDR von seiner Polizei nicht gab. Und das war schon dann auch was Neues, wo dann für einige aus den besetzten Häusern klar war, die machen uns alle platt, wir müssen jetzt anders agieren irgendwie in Zukunft. Und dann ging es ja so los mit den Verhandlern und Verhandlungen mit runden Tischen dann mit den Bezirken, um Verträge auch so noch nachträglich zu bekommen, die ja noch keine hatten und so weiter. Aber ja, man hatte ja dann auch ganz schnell gemerkt, also in Ost-Berlin war es das so, dass am Anfang, es gab ja früher auch so die normalen Streifenpolizisten, die auf der Straße, was man heutzutage ja gar nicht kaum noch kennt, die auf der Straße einfach so langgelaufen sind. Also war ja in DDR auch so. Also die sind dann abends oder nachts einfach so rumgelaufen. Manchmal alleine, manchmal zu zweit oder so. Und in der Zeit, dann auch schon vor dem 3. Oktober, aber war das so und danach dann aber extremer, dass die dann so ein Ost- und ein Westbullen zusammen so Dienststreife im Prenzlauer Berg oder Mitte oder Friedrichshain gelaufen sind. Das waren auch so merkwürdige Geschichten, aber es wurden ja dann nicht so viele, sagen wir, DDR-Polizisten übernommen vom Westen. Die hatten da ja dann genug oder haben dann neue dazugenommen. So ein kurzes Erlebnis bei dem 3.10. war ja noch, dass am Anfang bei dem Treffpunkt am O-Platz in Kreuzberg, wo die Demonstration losging, Ingo Hasselbach und noch ein anderer von Nazi-Partei Nationale Alternative aus Lichtenberg auftauchten. Also die hatten sich dann sehr gerne gemacht haben, so versucht, so ein bisschen zu gleiten wie Autonome und wollten da irgendwie dann mitlaufen, aber die wurden dann sofort gesehen und angegriffen und die Polizei hat die dann so in Schutz gewahrsam genommen und sie dann irgendwie mit ihren Autos dann rausgefahren aus dem Gebiet.
Wenn man sich heute diesen Aufruf anschaut, der damals geschrieben worden ist zu dieser Deutschland-Halts-Maul-Demo, dann merkt man ja alleine schon am Duktus Radikale Linke 1990 und linke Bewegung heute, da hat sich schon einiges verändert, also auch jetzt ganz ohne Wertung, finde ich, merkt man halt irgendwie diesen Unterschied. Wenn du heute auf die damalige Bewegung, auf die Aufrufe, auf das Demonstrationsgeschehen zurückschaust, siehst du auch Sachen kritisch, die damals gelaufen sind, oder hat sich für dich im Rückblick auch nochmal was geändert in sozusagen der Beurteilung der Lage und wie sozusagen ihr damals agiert habt?
Ja, das Spektrum in West-Berlin war ja extrem breit, was Demonstrationen betraf. Also was jetzt so Zeitschriftenprojekte, Infoläden oder Buchläden oder Kneipen betraf, ja nicht so sehr. Also da hatten wir schon auch geguckt, so dass so bestimmte Fraktionen unter sich blieben, aber bei Demonstrationen war alles dabei. Und das war für uns am Anfang schwer nachvollziehbar. Es gab zum Beispiel am 1. Mai 1990 mit den Leuten aus Ost-Berlin dann Prügeleien auf der revolutionären 1. Mai-Demo mit den Stalinisten und Maoisten darin. Weil die gehörten immer mit dazu bei den Demonstrationen in West-Berlin und die hatten Stalin- und Mao-Bilder und andere mit dabei. Und es war für Leute, auch für radikal Linke aus dem Osten, nicht akzeptabel. Und ja, da gab es eine handfeste Auseinandersetzung. Und das war bei den Vorbereitungen dann auch immer so, dass wir gesagt haben, die wollen wir nicht dabei haben und sonst machen wir nicht mit. Und wo die dann auch selten bei den VVs waren, aber dann zu Demonstrationen tauchten sie dann doch auf. Also selbst wenn ihr unsere Fotos vom 3.10.90 von der Demo anguckt, sind dann stalinistische türkische Gruppen oder eben die Unterstützer, also die RIM, die Leuchtende Fahrt Peru unterstützt haben und so weiter, auch irgendwie auf der Straße mit dabei. Und sonst war das Spektrum auch viel ambivalenter als bei uns jetzt im Osten, also mit der Auseinandersetzung zwischen Autonomen und Anti-Imps und dann noch verschiedene trotzkistische Gruppierungen und so weiter und so weiter. Damit hatten wir dann ja eigentlich erst so mit den besetzten Häusern in der Mainzer Straße zu tun, weil ja dann so verschiedene Häuser gab, die was so ein Flügel präsentiert haben oder so. Und das war für uns dann auch schon immer schwierig. Also wir hatten dann, das war auch ein Thema, was dann die Jahre danach dann von uns immer wieder gebracht worden ist. Ihr müsst also, ihr habt keine klare Abgrenzung, ihr habt zu Stalinismus, also ihr müsst eigentlich viel mehr, also im Westen, Radikal-Linke, ihr müsst viel mehr mal zum Thema Stalinismus und mit zu eurem Verhältnis zur damaligen DDR und Sowjetunion klarkommen und dazu was machen. Es gab dann Versuche von radikalen Linken in Kreuzberg oder West-Berlin und Ost-Berlin, gemeinsame Veranstaltungen in Mehringhof zu machen. Es gab dann auch so eine Art Anti-Stalinismus-Seminar oder es gab dann so eine Donnerstagsgruppe, die sich so anderthalb Jahre regelmäßig getroffen haben, um so einen Austausch, und die wollten ja noch mehr von uns wissen und wir sind dann in so eine Diskussion gekommen. Der Ansatz war schon nicht schlecht, aber dadurch, dass auch die radikale Linke im Westen dann schwächer geworden ist oder manche sich dann wirklich auch auf Antifa und antirassistische Arbeit konzentriert haben, ist so ein Austausch über Politik und Ideologie eigentlich dann auch weniger geworden. Um mal vielleicht das nochmal zu Ende zu bringen, weil es gibt ja dann zum Beispiel RIM-Leute, wo ich jetzt nicht ganz genau weiß, wie die Organisation hieß, die sie danach gegründet haben, die sind ja dann in Neukölln ziemlich umtriebig, die gibt es immer noch. Und da kippt das jetzt ja in den letzten Jahren so extrem, wo also von dieser Gruppierung jüdische Einrichtungen angegriffen wurden und auch Antifa-Treffs angegriffen wurden, weil ganz klar merkwürdige antisemitische Positionen vertreten, wo also wir damals 1990 und dann später in Diskussion 91, eigentlich für uns war das klar, dass es in die Richtung geht. Und das ist ein großer Fehler auch von der radikalen linken Westen gewesen, dass sie sich nicht ganz streng und von vornherein davon getrennt haben. Also wie auch bei bestimmten Anti-Impf-Flügeln, die auch teilweise in der Mainzer Straße mit waren, die jetzt auch seit Jahren, die überhaupt noch aktiv sind, so Anti-Israel-Kurs fahren. Ja, das sind alles so Auseinandersetzungen, die eigentlich damals irgendwie im Westen auch versäumt worden sind zu führen. Und das fällt denen jetzt auch teilweise auf den Füßen. Ne?